Was ist das Ziel unseres Lebens? Was genau? Was hat Gott uns als Ziel bestimmt? Was genau? Nicht allgemein, sondern wo sollen wir genau hin? Je deutlicher wir dieses Ziel erkennen, die meisten von uns werden es etwa so umrissartig sehen, desto klarer werden wir marschieren. Desto geringer ist die Gefahr, Umwege zu machen. Je verschwommener unser Ziel ist, desto größer ist die Gefahr, im Zickzack zu laufen, sich ablenken zu lassen, wenn es doch nicht so ganz klar ist, ja, irgendwo so in die Richtung geht's, aber es ist gefährlich. Wir laufen da nicht mehr so gerade. Ich will in 3 Jahren auf der Winterolympiade 2014 in Sotschi die Goldmedaille gewinnen im Abfahrtskifahren. Das ist ein konkretes Ziel. Und wir können uns das gut vorstellen, wirklich, wenn jemand dieses Ziel hat, einer unserer Sportler, das setzt ganz viel frei. Es gibt dem ganzen Leben eine Ausrichtung. Und alle rundherum werden es merken. Und alles wird darauf ausgerichtet, diese ganze Zeit dieses Ziel zu erreichen. Ein Ziel ist enorm energiespendend, enorm ausrichtend, enorm prägend. Aber dieses Ziel mit dieser Goldmedaille in Sotschi 2014 hat natürlich einige schwere Haken. Erstens, wenn man sie dann hat, den Ruhm der Goldmedaille, ein paar Wochen später ist alles vergessen. Wer von euch kann noch irgendwelche Goldmedaillengewinner aufzählen? Die meisten sind längst vergessen. Ein anderer Haken ist, dass diese unheimliche Freude, auf dem Podest zu stehen, die nutzt sich einfach ab. Damit kann man eben auf Dauer doch nicht leben. Man kann von einer Goldmedaille, die im Schrank hängt, nicht leben. Irgendwann ist der Glanz verblasst und die Kinder und die Enkelkinder haben es zum 100-mal gehört. Schaut mal, die Goldmedaille vom Papa, die Goldmedaille vom Großpapa. Niemand mag es mehr hören. Ja, alle wissen es jetzt. Jawohl, Goldmedaille, dann und dann. Und der schwerste Haken ist aber noch ein ganz anderer. Man weiß ja nie, ob man das schafft. Es schafft ja nur einer. Da kann man trainieren, noch und noch, jahrelang. Und dann macht man vielleicht den 4. Platz, wie eine Menge unserer lieben Landsleute, auf dieser Weltmeisterschaft. Und das ist dann schon echt bitter traurig. Also diese Goldmedaille, das ist vergänglicher Ruhm, das ist vergängliche Freude, das ist überhaupt nicht sicher und viel fürs Leben, fürs wirkliche Leben, bringt es nicht, außer ein bisschen Übung der Willenskraft und ein gestählter Körper mit etlichen Schäden in den Gelenken. Gott macht's anders. Gott macht's anders. Gott will uns unvergänglichen Ruhm schenken, unvergängliche Freude und wir können es alle schaffen. Wir können es wirklich schaffen. Stellt euch vor, wir würden uns im Himmel wiedersehen und nur der Matthias würde die Goldmedaille kriegen. Und er würde zu uns sagen, tschüss, ich habe es geschafft, sorry, aber nein, Gott macht es so, dass wir alle die Goldmedaille bekommen und alle auf dem Podest stehen, ganz oben und wir werden uns nicht auf die Füße treten. Da oben ist Platz genug. Was ist aber Gottes Ziel ganz genau? Eine himmlische, vollkommene Welt? Auch, aber das ist noch nicht der Kern. Die Zielscheibe haben wir damit schon mal getroffen, aber noch nicht den schwarzen Punkt in der Mitte. Einen neuen Leib? Jawohl, Zielscheibe getroffen, aber noch nicht ins Schwarze. Freiheit von Schmerzen, Sünde und Tod, jawohl, Zielscheibe getroffen, aber noch nicht in der Mitte. Leben in der Stadt Gottes, dem neuen Jerusalem, auf einer erneuerten Erde, ja, Amen, aber noch nicht ins Schwarze getroffen. Was ist das Schwarze? Was ist die Mitte? Das Wichtigste? Die eigentliche tiefste Bestimmung? Paulus beschreibt sie in wunderbaren, klaren Worten im 1. Thessalonicher Brief, in den Kapiteln 4 und 5. Ich lese Kapitel 4, 16 bis 18 und noch den Vers 9 und den Vers 10 dazu in Kapitel 5. Hör zu, das Ziel. Der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel. Beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Jetzt haben wir es getroffen. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Mit diesen Worten. Das ist Trost im Leid. Das ist wirklicher Trost, nachhaltiger Trost, echter Trost. Das ist das wirkliche Ziel. Und Paulus doppelt nochmal nach im nächsten Kapitel in den Versen 9 bis 10. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Jetzt haben wir's. Das ist die Mitte. Alles andere sind wunderbare Zutaten. Es sind auch viele Sachen auf der Scheibe. Wunderbar, aber das ist die Mitte. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein oder mit dem Herrn sein, damit wir zusammen mit ihm leben. Zusammen mit ihm leben. Ewige, unaufhörliche, ununterbrochene, unzerstörbare, unstörbare, direkte Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus Christus, der Herr aller Herren, König aller Könige, Gottes ewiger Sohn, durch den er die Welt gemacht hat. Ein richtiger, echter, hundertprozentiger, leiblicher Mensch. Einer von uns. Herrlich menschlich und herrlich göttlich, überfließend von Liebe, Kraft, Schönheit und Leben. Das ist der Volltreffer Gottes. Eines Tages hält die himmlische Welt den Atem an. Alles wird still. Wacht auf! Kommt! Ein unwiderstehlicher Befehlsruf. Etwas nie Dagewesenes geschieht. Millionen lebendiger Pfeile werden abgeschossen. Von überall her, aus allen Ecken und Winkeln der Welt, der Erde, des Himmels, des Totenreichs. Von allen Ecken und Winkeln der himmlischen Welt. Millionen von Pfeilen surren auf die himmlische Zielscheibe zu, die Gott hingestellt hat, seinen Sohn. Und sie treffen alle genau in die Mitte. In das Herz von Jesus. Nicht um ihn zu töten. Es kann nicht mehr verwundet werden, sondern ohne Blutvergießen bohren sich die Pfeile durch die Wand seines Herzens und bleiben mittendrin im Herzen liegen und werden eins mit ihm, verschmelzen mit ihm, wie der Samenfaden, der nach langem Strampeln eins wird mit der Eizelle, die ihn aufnimmt und etwas ganz Neues entsteht. Seine Leute, in deren Herzen er die ganze Zeit gewohnt hat, deren inneren Menschen, deren Geist er schon längst auferweckt hatte, hat er jetzt auch leiblich auferweckt und mit sich zu ewiger Gemeinschaft verbunden. Das ist unser Ziel, nichts weniger. Und schauen wir uns dieses Ziel jetzt noch einmal genauer an. Versuchen wir mal, so in diesen schwarzen Punkt hineinzugehen, in der Mitte der Scheibe. Das andere ist auch wunderbar, das ist nicht heute unser Thema, sondern das Eigentliche, das Wichtigste. Wie beginnt das? Der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel. Der Herr selbst. Selbst. Welch ein schönes Wort. Spürt ihr die Musik in euren Ohren? Der Herr selbst. Der Herr in eigener Person. Der Herr höchstpersönlich. Er lässt sich nicht mehr vertreten. Er lässt sich nicht ersetzen. Das ist vorbei. Er selbst tritt in Erscheinung. Selbst heißt aber auch, er wird in seiner vollen Identität offenbar. Da ist keine Verhüllung mehr. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Herr, wie er wirklich und eigentlich ist, kommt. Da waren zwei Jünger unterwegs. Nach der Kreuzigung von Jesus, nach seiner Auferstehung, sie wussten es aber nicht. Sie hatten keine Ahnung. Sie waren so traurig. Waren unterwegs und haben sich über all das schlimme Geschehen unterhalten. Und dann überliefert uns der Evangelist Markus Folgendes. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt, unterwegs, als sie aufs Land gingen. So war das damals. Jesus hat sich ihnen in anderer Gestalt offenbart. Und sie haben es zuerst gar nicht gecheckt. Sie haben ihn dann irgendwann erkannt, das muss er sein. Und dann war er schon wieder weg. Und glaub mir, wenn Jesus wiederkommt, wird es nicht so sein. Da wird Jesus nicht eine andere Gestalt annehmen. Da werden wir nicht im Himmel herumwandern und irgendwann feststellen, ich glaube, der ist es. Sondern er wird total er selbst sein. In seiner ureigenen Gestalt und Person wird er sich uns offenbaren. Und es wird 100%, 1000% klar sein, das ist er. Und so ist er. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Herr selbst. Dann gibt es ein weiteres wunderbares Wort in diesem Satz. Er wird herabkommen vom Himmel. Herabkommen vom Himmel. Nicht wir gehen hoch, sondern er kommt runter. 99,99999% der Strecke übernimmt er. Und die allerletzten paar Meter, da dürfen wir ihm dann entgegeneilen. Das heißt, wir werden raufgeholt. Aber er kommt herab zu uns, aus seiner Welt in unsere Welt. Aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit. Aus der Verborgenheit in die volle Enthüllung. Nur beim allerletzten Stück, wenn wir ihn dann sehen, kommen wir ihm entgegen. Als er sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, wird uns Folgendes überliefert von Lukas, der sich ja bei den Augenzeugen gut umgehört hat. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, da sahen sie zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Und die sagten, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Versteht ihr das? Warum wird das alles uns erzählt? Weil Gott uns ganz klar macht, ihr Lieben, es wird sehr konkret sein. Es wird wirklich genau so sein. Er wird wirklich kommen auf diese wirkliche Erde und zu euch, so wie ihr ihn habt kommen sehen. Es ist wie wenn Gott uns sagen will, glaubt's doch, es ist nicht irgendwas Nebliges. Schaut das Ziel an, es ist ein ganz genaues Ziel, das er festgelegt hat. Der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel. Beim Befehlsruf. Wie soll man das verstehen? Man kann es auch übersetzen, verbunden mit einem Befehlsruf. Wörtlich heißt es in einem Befehlsruf oder mit einem Befehlsruf. Dieses Wort, es kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor. In der Umwelt des Neuen Testamentes konnte sich dieses Wort beziehen auf einen General, der eine Order erteilt, seinen Offizieren. Ein Jäger, der seine Hunde herbeiruft, ein Wagenlenker, der seinen Pferden zuruft oder ein Kapitän, der seine Besatzung kommandiert. Es ist einfach ein lauter, klarer Befehlsruf. Wer ruft hier? Johannes 5, 25 bis 29. Dort wird es uns doch in recht deutlichen Worten erklärt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Alles in Johannes 5 sehr deutlich beschrieben. Also alle, die noch auf Erden Lebenden und alle Gläubigen, die verstorben sind, werden seine Stimme hören und geweckt werden aus einem tiefen Schlaf. Auch die, die leben hier auf der Erde, die voll wach sind, für die wird es sein, wie wenn sie aus einem tiefen Schlaf erwachen. Auf einmal ist alles anders. Seine Stimme wird in unser Ohr dringen. Jesus selbst wird uns mit seiner eigenen Stimme wecken. Wir wissen nicht genau, was er sagt. Aber er wird uns anrühren und wecken, wie uns noch nie jemand geweckt hat. Wir werden aufwachen zum ewigen Leben. Seine ureigene Stimme, wie er wirklich redet, wird an unser Ohr dringen. Vielleicht sagt er, kommt, vielleicht sagt er, wach auf, vielleicht sagt er, aufwachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er, weil er ja der Sohn Gottes ist, er kann das, dass er Millionen und Millionen von einzelnen Namen auf einmal spricht. Und jeder hört seinen Namen. Paul, Mariette. Vielleicht spricht er auch ganz leise. Aber ich glaube, es wird ein lauter Ruf sein. Auf jeden Fall, wir werden alle wach. Wenn wir am Abend vorher mit Christus ins Bett gegangen sind, dann werden wir ihn am Morgen, wenn er ruft, auf jeden Fall hören. Beim Befehlsruf, dann steht hier ein weiteres interessantes Wort. Und man fragt sich schon, wieso muss das erwähnt werden? Aber offensichtlich ist es von Bedeutung und gehört zum Ziel. Bei der Stimme eines Erzengels. Der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels. Auch dieses Wort kommt nur hier vor. Es ist in der Bibel von zwei besonderen Engeln die Rede, das wissen wir. Der Engel Gabriel, von dem wird gesagt, dass er der Engel ist, der vor Gott steht. Es muss ein sehr hochrangiger Engel gewesen sein. Und dann haben wir den Michael, der in Offenbarung 12 vorkommt, wo er mit dem Drachen kämpft und den Drachen und all seine Macht aus dem Himmel herausschießt. Und wir finden ihn im Propheten Daniel. Das ist eine interessante Stelle. Wir lesen da, dass ein herrlicher Engel, wahrscheinlich eine Erscheinungsform von Jesus im Alten Testament, zu Daniel kommt und ihm erklärt, dass er in einem intensiven Kampf mit himmlischen Mächten steht. Also da lief wirklich eine regelrechte Schlacht in der unsichtbaren Welt. Und dann sagt dieser Engel zu Daniel, doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Also Daniel bekommt gesagt, ihr habt einen Fürsten, der, nur der steht mir bei. Michael ist der Engel, der Fürst ist über Israel. Also in der unsichtbaren Welt Gottes zuständig ist, Israel beizustehen und für Israel zu kämpfen. Und damit auch für uns, denn wir sind eingepfropft. Wir sind hinzugetan worden zu Israel. Jesus sagt ganz klar, es wird eine Herde sein und ein Hirte. Und mir scheint das am ehesten zu passen. Hier könnte Michael gemeint sein. Und er wird Erzengel genannt. Wörtlich heißt es Oberengel oder herrschender Engel. Wir müssen uns eine Art Engelsgeneral vorstellen. Einen sehr hochrangigen Engel, der unter sich eine riesige Herrschar von anderen Engeln hat. Und was tut ein Engelsgeneral mit seiner Stimme? Offensichtlich erteilt auch er Befehle. Also wir können mit gutem Grund vermuten, dass er auch einen Befehl ausspricht. Was könnte das für ein Befehl sein? Hier gehen wir mal zu Jesus rüber, ins Matthäusevangelium, und schauen mal nach, wie er denn selber beschreibt, wenn er kommt. Und dort steht etwas Interessantes, und nicht nur dort, an anderen Stellen auch, in ähnlicher Form. Jesus sagt, dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. So sagt es auch ganz ähnlich Paulus. Aber nun geht Jesus noch etwas mehr ins Detail und sagt, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Wozu? Und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Enden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Also, Jesus weckt uns auf. Gleichzeitig oder vorher sendet er seine Engel aus. Ich vermute, das geht etwa so. Wir werden es dann sehen. Ich hoffe, dass ihr dann nachher zu mir kommt und sagt, Jens, du hast tatsächlich recht gehabt. Wir können es uns so vorstellen. Und es braucht wirklich nicht viel Fantasie. Wir können das gut hier zwischen den Zeilen lesen. Jesus sendet seine Engel aus durch Vermittlung von Michael. Durch die Vermittlung zumindest mal eines Erzengels, auch wenn es nicht der Michael ist, der den Oberbefehl hat über viele Engel. Michael, jetzt geht's los. Bist du bereit? Ich rufe jetzt, ich mache alle lebendig und du holst sie ab. Alles klar? Okay, Jesus ruft, Michael befiehlt seinen Truppen, die soeben Wachgewordenen abzuholen. Und er wird seine Engel aussenden, mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem Ende. Also eindeutig, wir werden geweckt und dann werden wir alle persönlich abgeholt, eingesammelt, alle handverlesen eingesammelt. Du bist also soeben wach geworden. Etwas Gewaltiges ist mit dir passiert. Du fragst dich, wo ist mein Rollstuhl? Wo ist er geblieben? Und du merkst plötzlich, den brauche ich nicht mehr. Du bist aufgeweckt worden zu einem Zustand, in dem du noch nie warst. Die Stimme des Herrn klingt dir noch in den Ohren. Du schaust dich um und was siehst du? Einen prächtigen Engel. Der streckt seinen Arm aus. Er greift deine Hand oder deinen ganzen Leib, ich weiß nicht, wie groß der ist, der dann kommt, und nimmt dich einfach mit, reißt dich fort, transportiert dich hoch in die Luft, in die Nähe der Erde, Jesus entgegen. Die genauen Höhenmeter sind allerdings nicht bekannt. Ich mache hier jetzt wirklich keine Witze. Natürlich fantasiere ich etwas, aber nur etwas. Das meiste steht hier wirklich geschrieben. Der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel, verbunden mit einem Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels. Und von Jesus wissen wir, und er wird seine Engel aussenden. Und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Enden her, von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende. Jesus kommt also ganz in die Nähe. Und für die letzte Distanz schickt er seine Engel, um jeden von uns, sei es, dass wir noch leben oder schon gestorben sind, persönlich abholen zu lassen, ein besonderes Ehrengeleit zu geben. Und jetzt darf ich eine kleine Spekulation einflechten. Also das ist jetzt wirklich Spekulation. Mich wird es nicht wundern, zu realisieren, dass dieser Engel, der mich jetzt abholt, schon während meiner ganzen Lebenszeit als mein Schutzengel für mich zuständig war. Denn von Petrus als er an die Tür klopfte nach seiner Gefangenschaft, war ja diese Magd Rode ganz erschrocken. Und sie geht rein und ruft, es ist sein Engel. Also irgendwo hat es was mit diesen Engeln. Wir haben unsere Engel, die uns dienen. Und die werden uns vermutlich abholen. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall wird es ein großartiger Engel sein. Jetzt fehlt uns noch ein Ausdruck, wo man sich auch fragt, wieso wird das hier und an anderer Stelle so betont? Bei dem Schall der Posaune Gottes. Jesus sagt es so, praktisch identisch. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und im 1. Korinther 15 am Schluss lesen wir, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Also es ist schon interessant. Dreimal ist von dieser Posaune die Rede. In konkreter Verbindung mit Totenauferweckung und der Wiederkunft Christi. Also wir müssen uns das so vorstellen, die Stimme von Jesus und der Schall der Posaune werden zusammenwirken. Der Befehlsruf wird wahrscheinlich ganz kurz und klar sein und dann blasen die Posaunen, bis wir oben sind, mit dem Herrn verbunden. Jesus weckt mit seinem Befehlsruf die Toten auf und dann setzen die Posaunen oder die Posaune ein und blasen während des ganzen Geschehens der Entrückung zu Jesus hin ständig. Ein gewaltiger himmlischer Lärm, voller Freude, voller Jubel. Ein Klang, wie wir ihn noch nie gehört haben. Ein Klang, der allen durch Mark und Bein geht. Ein Klang, der die ganze riesige Schar begleitet zu Jesus und zu seinem Vater. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle im 19. Kapitel vom 2. Buch Mose, wo wir eine Art Vorerfüllung haben. Das Volk Israel war aus Ägypten befreit worden und sollte jetzt Gott am Sinai begegnen. Gott wollte auch sein Volk besuchen und sich ihm offenbaren. Und dann lesen wir, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall. Und die griechische Übersetzung des Alten Testaments verwendet das gleiche Wort wie Paulus. Man könnte also auch übersetzen, und ein sehr starker Posaunenschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Also das ist eine eindeutige Parallele, wo es sich schon abzeichnet. Die Posaune ist eine Einladung. Die Posaune ist das Signal. Es ist jetzt soweit. Also es heißt ja auch bei Paulus, und das ist interessant, hört noch mal hin, der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes. Hier steht nicht einfach nur und bei dem Schall der Posaune, sondern hier steht, bei dem Schall der Posaune Gottes. Das ist nicht umsonst, steht das hier. Wir haben jetzt Jesus, der ruft. Wir haben den Engel, der zuständig ist für unsere Einsammlung. Und dann haben wir die Posaune Gottes. Und hier ist Gott im Spiel. Gott. Gott selber. Irgendwie ist Gott selbst, der Vater und Gott unseres Herrn, der Schwiegervater der Braut, hier beteiligt. Irgendwie hat die Posaune mit ihm zu tun. Ihr Blasen wird von ihm veranlasst. Er ist Teil der Szenerie. Auch er redet mit. Es ist die Begegnung, die er von langer Hand geplant hat. Es ist die Hochzeit, die er von langer Hand vorbereitet hat. Der Vater, der Schwiegervater der Braut, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist schlussendlich der Einladende, der das alles arrangiert hat. Was ist unsere Aufgabe? So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir sollen uns gegenseitig und uns selbst immer wieder mit diesen Worten trösten. Das ist das Ziel. Alle anderen Ziele sind nebengeordnet, sind untergeordnet. Mit dieser Hoffnung, mit diesem konkreten Ziel, mit diesem Abschnitt der Schrift sollen wir uns immer wieder gegenseitig trösten. Vor allen Dingen in Zeiten des Verlustes, der Krankheit und bei Beerdigungen. Wir sind bestimmt für ein ganz bestimmtes Ziel. Wir sind bestimmt für ein ganz bestimmtes Ziel. Lebensgemeinschaft mit Christus, geistlich und leiblich, von Angesicht zu Angesicht, in einer gemeinsamen Wohnung. Lasst uns konsequent und unbeirrbar ausgerichtet bleiben auf dieses Ziel. Es ist so unendlich viel mehr als eine Goldmedaille in Sotschi 1914. Lasst uns mal aufstehen, wenn wir mögen, und noch einmal im Stehen ganz bewusst den Text hören, und danach können wir noch in freien Gebeten antworten. Der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel mit einem Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben.